Die Welt braucht Barmherzigkeit, Herr Kardinal. Warum braucht sie einen Kongress oder warum braucht sie Kongresse zur Barmherzigkeit?
Die Idee der Barmherzigkeitskongresse ist eigentlich aus der Idee der Stadtmissionen entstanden. Wir hatten ja diese Kongresse der 5 europäischen Hauptstädte, Wien, Paris, Brüssel, Lissabon und Budapest. Und da war das Modell Vortrag, Konferenz, Kongress, aber auch Praxis. Also Vormittag Zeugnisse, Vorträge, Erfahrungen austauschen, Nachmittag hinausgehen. Nachmittag und Abend möglichst Mission direkt. Aus dieser sehr gelungenen Erfahrung mit den 5 Stadtmissionen ist die Idee der Barmherzigkeitskongresse entstanden. Wiederum die beiden Aspekte, hinhören auf das, was die Bibel, was die Tradition, was die christliche Erfahrung, was die Theologie, was Menschen zu sagen haben, die mit der Barmherzigkeit, den Werken der Barmherzigkeit viel Erfahrung haben. Das ist die eine Seite dieser Kongresse. Und die andere Seite ist immer auch, möglichst hinauszugehen und Erfahrungen zu machen. Zumindest, wie wir es etwa im vergangenen Jahr in Bogota gemacht haben, beim 3. Weltkongress, Apostolischen Weltkongress der Barmherzigkeit, dass wir eingeladen haben, Einrichtungen kennenzulernen, die die Werke der Barmherzigkeit praktizieren. Es braucht beides. Ein berühmter Schweizer Arzt, Paul Tournier, hat gesagt, der Arzt braucht 2 Hände. Die eine mit seiner Wissenschaft, die andere mit seinem Herzen. Und die Barmherzigkeitskongresse wollen etwas Ähnliches. Mehr Wissen über die Herausforderungen unserer Zeit, aber auch konkret hinschauen, hingehen, Werke der Barmherzigkeit.
Der Papst, mit dem die Barmherzigkeit ja ganz besonders verbunden ist, ist Johannes Paul II. Inwieweit hat dieser Kongress, diese Bewegung Wurzeln in dem Magisterium, in der Lehre, im Pontifikat von Johannes Paul II.
Die Idee dieser Barmherzigkeitskongresse ist ganz eng verbunden mit Wagiewniki, mit dem Heiligtum der Barmherzigkeit, das auf die private Offenbarungen der Schwester Faustina zurückgeht, die Papst Johannes Paul II. Sehr gefördert hat, sehr empfohlen hat. Als der heilige Johannes Paul II. 2002 in Krakau war. Es war sein letzter Besuch in Polen. Es war gewissermaßen ein Abschied von seiner Heimat. Da hat er dieses Heiligtum in Wagiewniki, die große Basilika, eingeweiht und eine Rede gehalten, die für uns, die wir von dieser Idee entzündet worden sind, maßgebend geworden ist. Am 17. August 2002 seine Weihe der Welt an die göttliche Barmherzigkeit, seine Kernaussagen in dieser wirklich ganz bedeutsamen Predigt, wo er gesagt hat, in der göttlichen Barmherzigkeit wird die Welt den Frieden und der Mensch das Glück finden. Und dann dieses Schlusswort, das für uns eigentlich maßgebend war. Seid Zeugen der Barmherzigkeit. Am Schluss seiner Predigt hat er wirklich die Menschen, die Christen, die Katholiken gesandt, Zeugen der Barmherzigkeit zu sein. Und das haben wir eigentlich aufgegriffen. Das war deshalb auch der erste Weltkongress der Barmherzigkeit, das Apostolische Kongress der Barmherzigkeit in Rom am 3. Jahrestag seines Todes und dann 3 Jahre später in Krakau, dort, wo Papst Johannes Paul II. Die Spuren von Faustina entdeckt hat, ihre Spiritualität, die Worte, die sie von Jesus bekommen hat, und schließlich dann der Weg hinaus in andere Kontinente, Bogota, Südamerika, Kolumbien und der nächste wird dann auf den Philippinen sein. Also irgendwo dieses weltweite Netzwerk der Barmherzigkeit, das die Kirche ist. Bischof Capellari, mein geschätzter Mitbruder, hat immer wieder gesagt, die Kirche ist eine Weltmacht der Barmherzigkeit. Und das zu fördern, dafür zu danken, das zu stärken, ist eigentlich das Anliegen.
Sie sagten wir. Wer ist dieses Wir, der diese Kongresse trägt?
Wer ist dieses Wir? Am Anfang stand eine kleine Gruppe von Kardinälen, das heißt, am Anfang standen auch Laien, die diese Idee mal lanciert haben. Am Anfang standen dann Gespräche mit einer kleinen Gruppe Kardinäle, natürlich Kardinal Dziwisz von Krakau, Kardinal Baschkis von Vilnius, wo ja auch Schwester Faustina gelebt hat und wo das erste Bild des barmherzigen Jesus entstanden ist, das ich auch nach wie vor für das stärkere und sprechendere Bild halte. Es war Kardinal Doran dabei von Anfang an und einige andere. Es haben sich dann nationale, kontinentale Komitees gebildet, die diese Idee weitertragen und natürlich sehr viel Vorhandenes aufgreifen. Es ist ja nicht so, dass das von Null begonnen hat, sondern das Thema Barmherzigkeit ist natürlich ein Grundthema vom Evangelium her, von der Bibel her. Es ist ein Grundthema der christlichen Spiritualität, der christlichen Glaubensgeschichte. Denken Sie an den Herz-Jesu-Freitag, die Herz-Jesu-Offenbarungen an die heilige Marguerite Marie Alacoque in Barello Monial. Aber noch weiter zurück, die großen Mystikerinnen des Mittelalters, Katharina von Siena. Das Thema Barmherzigkeit durchzieht die ganze christliche Geschichte wie ein roter Faden. Unser Anliegen ist einfach zu fördern, zu unterstützen, auch zu inspirieren. Und das will der Dienst dieser größeren und kleineren Kongresse.
Der erste war 2008, Sie sagten es schon, jetzt haben wir einen neuen Papst, der ebenfalls die Barmherzigkeit sehr ins Zentrum seines Sprechens rückt, seiner Spiritualität rückt. Hat es da eine Entwicklung gegeben bei Ihnen oder in den Kongressen seit dem Anfang bis heute, bis zu diesem Papst?
Ich denke, Papst Franziskus hat von Anfang an sehr klar daran erinnert, dass es die große Tradition der Werke der Barmherzigkeit gibt. Das hat natürlich nicht gefehlt bei Papst Benedikt, bei Papst Johannes Paul II., ganz und gar nicht. Aber ich denke, das besondere Charisma von Papst Franziskus ist, das sofort herunterzubrechen ins Konkrete. Das ist seine Reise nach Lampedusa, das sind viele seiner Gesten von den Unterstützungen für die Obdachlosen rund um den Vatikan bis hin zu seinen Besuchen in den Gefängnissen, sein ständiges Engagement für die Flüchtlinge und vieles andere. Werke der Barmherzigkeit in Erinnerung zu rufen, auch das ist nicht neu, aber Papst Franziskus legt ganz stark den Akzent darauf, auf die leiblichen und die geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Gelegentlich fragt er dann, wie ich es neulich erlebt habe in einer Audienz, wie heißen Sie denn die Werke der Barmherzigkeit? Habt ihr das nicht im Katechismus gelernt? Und dann gibt es manchmal etwas betretenes Schweigen, dass wir diese gute, ganz biblische Tradition der Werke der Barmherzigkeit noch viel zu wenig verinnerlicht haben.
Gerade im Überfließen der Barmherzigkeit zeigt sich die mütterliche Seite Gottes. Das hört man bei Franziskus immer wieder. Was heißt denn das? Ist das nicht vielleicht sogar so ein bisschen stereotyp verhaftet oder hat das tatsächlich was Genuines, was wir heute auch noch wertschätzen können?
Barmherzigkeit müssen wir vorweg sagen, ist ein Wort, das für viele schon sehr fremd klingt. Ja. Manche empfinden es als von oben herunter so bisschen paternalistisch. Und da hilft es doch sehr, was schon Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika über die Barmherzigkeit gemacht hat, den biblischen Hintergrund in Erinnerung zu rufen. Misericordia hat mit Herz zu tun, das Herz als Sitz der Barmherzigkeit. Unbarmherzig sein ist herzlos sein. Aber das griechische Wort im Neuen Testament rutscht weiter hinunter in der Körpergeografie. Das sind die Splanchnia. Esplanchniste heißt es von Jesus, er erbarmte sich. Die Splanchnia sind die Eingeweide. Der Sitz der Barmherzigkeit ist wirklich im Innersten, dort, wo der Mensch in seinen Emotionen ganz tief ergriffen ist. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen ins Hebräische, die hebräische Wurzel, die auch in den anderen semitischen Sprachen ist, auch im Koran ist das Wort für Barmherzigkeit aus derselben semitischen Wurzel, das ist Rechem, das ist Rachamim, das sind auch die Eingeweide, aber das ist vor allem der Mutterschoß. Der Mutterschoß ist das semitische, biblische Bild für die Barmherzigkeit. Und daher ist es unbedingt berechtigt, wenn Papst Franziskus immer wieder von der mütterlichen Seite Gottes spricht. Die Rachamim, die Eingeweide, das ist ja so eine interessante biblische, semitische Formulierung, die Eingeweide seines Erbarmens, ja, der Mutterschoß seines Erbarmens. Das ist sicher der tiefste Grund, warum Papst Franziskus dieses Bild so gerne gebraucht, das die Propheten schon gebraucht haben. Kann eine Mutter denn ihr Kind vergessen, sagt der Prophet Jesaja.
Wo es ab und zu, vor allen Dingen auch bei Theologen, Sozialethikern, etwas Bauchschmerzen bei der Barmherzigkeit gibt, ist, wenn man sie mit dem Begriff der Gerechtigkeit zusammenspannt. Das scheint nicht ganz immer so glatt in eins zu gehen. Da gibt es Spannungen. In der Bibel, in der Schrift heißt es, Gottes Gerechtigkeit ist endlich, seine Barmherzigkeit hingegen nicht. Das kann man ja gegeneinander ausspielen, wenn man denn unbedingt will. Da sind Spannungen. Wie ordnen Sie die beiden Dinge zueinander, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes?
Die großen christlichen Meister haben eigentlich immer gesagt, wir müssen Gottes Gerechtigkeit durch das Prisma seiner Barmherzigkeit sehen. Er ist immer barmherzig. Auch wenn er gerecht ist, in einer Weise, die vielleicht als Strafe empfunden wird oder als schwer empfunden wird. Aber seine Gerechtigkeit ist immer ein Werk seiner Barmherzigkeit. Und da hilft es sicher, in das Evangelium genauer hineinzuschauen, wo erleben wir Jesu Barmherzigkeit am deutlichsten. Die ist durchaus nicht zu trennen von der Gerechtigkeit. Denn wenn Jesus zum Beispiel den Pharisäer und den Zöllner im Gleichnis nebeneinander stellt, der Pharisäer, der vorne steht und Gott dankt, dass er nicht so ist wie dieser Sünder da hinten, der Zöllner. Und der Sünder, der Zöllner, der sich nicht traut, die Augen zu erheben und nur sagt, Gott sei mir, armen Sünder, gnädig. Und Jesus sagt, der eine ist gerechtfertigt, weggegangen, der andere nicht. Dann heißt das, Gottes Gerechtigkeit hat sich an dem Pharisäer daran erwiesen, dass er die Barmherzigkeit nicht empfangen konnte, weil er sich für gerecht hielt und den anderen verachtete. Während der Sünder Gottes Gerechtigkeit empfangen konnte, weil er sich als Sünder bekannt hat und um das Erbarmen, die Barmherzigkeit Gottes gebeten hat. Da sieht man schon, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit kann man nicht gegeneinander ausspielen. Man kann es noch einfacher sagen, in allen Bereichen des Lebens. Eine Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist hart, kann sogar brutal werden. Eine Barmherzigkeit, die von der Gerechtigkeit abstrahiert, ist nicht mehr Barmherzigkeit. Die größte Barmherzigkeit, die größte Gerechtigkeit ist seine Barmherzigkeit. Es heißt ja in diesem schönen Gebet in der Liturgie, du zeigst deine Macht vor allem im Erbarmen und Verzeihen. Das ist die Größe der Gerechtigkeit Gottes.